Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Hörgangs von Springer Medizin, Ende Mai ging der ESMO Breast in München zu Ende. Wir wollen heute vor allem über aktuelle Daten beim fortgeschrittenen Hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Brustkrebs reden und dabei auch auf die möglichen Sequenztherapien eingehen. Hier gibt es ja mit dem CERT im Lunestrand vielversprechende neue Optionen. Als Experten hier im Podcast begrüße ich Herrn Professor Dr. Rupert Bartsch. Er arbeitet als Oberarzt an der klinischen Abteilung für Onkologie an der Med-Uni Wien und der Schwerpunkt seiner klinischen und forschenden Tätigkeit ist das Mammakarzinom. Schön, dass Sie dabei sein können, Herr Professor Bartsch. Freut mich sehr.
Ja, liebe Frau Dr. Göring, freue mich auch sehr, hier mit Ihnen sein zu dürfen und diesen Podcast mit Ihnen gestalten zu dürfen.
Und bevor wir jetzt zu den spannenden Themen kommen, bedanke ich mich noch bei der Firma Eli Lilly GmbH für die Unterstützung bei dieser Hörgangfolge. Und jetzt, Herr Professor Bartsch, Sie waren beim ESMO Breast in München. Was waren Ihre persönlichen Highlights?
Das ESMO Breast war ein ganz, ganz toller Kongress und wir haben gesehen, dass sich allmählich der Charakter dieses Kongresses verändert. Während früher die Fortbildungsformate im Vordergrund gestanden sind, und die gibt es ja nach wie vor, wurden nun auch zunehmend neue Studiendaten präsentiert und das zeigt die zunehmende Bedeutung dieser Konferenz unter den onkologischen Meetings. Highlights für mich, das waren sicherlich Sessions zum HER2-positiv metastasierten Mammakarzinom, speziell die Situation bei Patientinnen, deren Erkrankung unter den aktuellen Therapiestrategien, speziell den Antikörperpanogaten wie DDXD fortgeschritten sind. Eine interessante Session auch zur leptomeningealen Erkrankung dieser schwerwiegenden, letztlich katastrophalen Komplikation einer Mammakarzinomerkrankung. Seitens des wissenschaftlichen Teils, also der neuen Studiendaten, da war für mich das Highlight die Langzeitanalyse des Outcomes von Patientinnen, die an der Affinity-Studie teilgenommen hatten. Sie erinnern sich, Affinity, das war die große prospektiv randomisierte Phase-3-Studie, bei der untersucht wurde, ob bei Patientinnen mit HER2-positivem Mammakarzinom im Frühstadium die Addition des zweiten Antikörpers Pertuzumab zur Standardtherapie mit Trastuzumab zu einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses geführt hat. Und wir haben jetzt bei einem medianen Follow-up von 11,3 Jahren gesehen, dass in der Population der Patientinnen mit nodalpositiver Erkrankung mit der dualen Antikörpertherapie, also Trastuzumab und Pertuzumab, eine Verbesserung auch des Gesamtüberlebens erreicht werden kann. Also hochrelevante Daten, die hier vorgestellt wurden. Und schön, dass diese Daten auch erstmals am ESMO Breast gezeigt wurden.
Tolle Daten. Jetzt würde ich gern überleiten zum hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen, fortgeschrittenen Brustkrebs. Da sind ja die CDK4/6-Inhibitoren zusammen mit der endokrinen Therapie Standard-Erstlinien- und auch Zweitlinientherapie. Was ist, wenn Patientinnen unter dieser Therapie einen Progress erleiden?
Ja, Sie haben ganz recht. Und auch dazu wurden ja am ESMO Breast Daten präsentiert. Aber ganz klar, Erstlinientherapie für die überwiegende Mehrheit unserer Patientinnen mit hormonrezeptor-positiver, HER2-negativer, metastasierter Erkrankung. Das ist die Kombination aus endokriner Therapie und einem der CDK4/6-Inhibitoren. Und viele dieser Patientinnen haben exzellente Ergebnisse unter dieser Therapie. Also wir sehen eine sehr lange Stabilisierung der Erkrankung, üblicherweise über viele Jahre. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle wird es dann aber zu einer Verschlechterung der Situation, also zu einem Fortschreiten der Erkrankung kommen und dann müssen wir die Therapie wechseln. Und in dieser Situation hat mittlerweile die Molekularbiologie Einzug gehalten. Wir versuchen also anhand molekularbiologischer Eigenschaften des Tumors, Stichwort Liquid Biopsy, beziehungsweise auch Next Generation Sequencing aus einer Biopsie einer Metastase, die Grundeigenschaften der Tumorzellen besser analysieren zu können und von dem ausgehend dann individuell die beste Therapie für die Patientin auswählen zu können. Wichtig ist in der Situation, dass wir einzelne Biomarker kennen sollten. Dazu gehört die ESR1-Mutation, also eine Mutation, die unter dem therapeutischen Druck der endokrinen Therapie auftreten kann. Eine Mutation an einem Gen, das für den Östrogenrezeptor Alpha kodiert, sollte in der Liquid Biopsy nachgewiesen werden. Und wenn eine solche Mutation besteht, dann wissen wir, dass eine relative Resistenz gegenüber Standard-Endokriner-Therapie besteht. Und können aber heute mit oralen SERDs, derzeit zugelassen, einzig der Selakistran, mit diesen Tumoren ein Ansprechen erzielen. Wir haben die Möglichkeit, die PIK3CA-Mutation zu analysieren, auch AKT- und PTEN-Alterationen. Vorliegen einer solchen somatischen Mutation kann man mit Capivasertib, einem ACT-Inhibitor, behandeln in Kombination mit endokriner Therapie. Wichtig natürlich auch, dass wir über den Keimbahn-Brecker-Mutationsstatus Bescheid wissen, weil diese Patientinnen mit Keimbahn-Brecker-Mutation von einem PARP-Inhibitor in der zweiten Behandlungslinie profitieren würden. Und natürlich haben wir dann im Weiteren noch Chemotherapie und hier spielen zunehmend die Antikörpermedikamentenkonjugate eine wachsende Rolle. Klassisch natürlich auch weiterhin die Beurteilung der klinischen Situation, die uns ja auch hilft, die optimale Therapie auszuwählen, aber eben früher war es nur die klinische Situation, jetzt aber eben zunehmend auch die Molekularbiologie, die hier von Bedeutung ist.
Also Bestimmung verschiedener Mutationen aus den Metastasen, klinischer Zustand und dann Auswahl des passenden, quasi zielgerichteten Therapeutikums.
Genau.
Und Sie haben eben gesagt, ein SERD ist bislang zugelassen, aber es gibt ja weitere in Entwicklung und ich glaube, beim ESMO gab es auch ganz spannende Daten zu den SERD.
Ja, da haben Sie ganz recht. Und es wurden Daten zu Imlunestrant präsentiert, und zwar eine Analyse von Subgruppen der EMBA-3-Studie. Prinzipiell sind die Ergebnisse der EMBA-3-Studie ja bereits in San Antonio 2024 vorgestellt worden. Das war eine prospektiv randomisierte Studie, bei der der orale SERD im Lunestrand verglichen wurde mit endokriner Therapie nach Auswahl der Investigatorinnen und Investigatoren, entweder dem klassischen intramuskulären SERD Fulvestrant oder dem Aromatasehemmer Exemestan. Und es kam dann noch später eine dritte Gruppe dazu, nämlich die Kombination aus dem oralen SERD im Lunestrand und dem CDK4-6-Hemmer Abemaciclib. Es konnten Patientinnen mit oder ohne CDK4-6-Hemmer vor Therapie eingeschlossen werden. Und natürlich war es wichtig zu sehen, wie die Aktivität der Therapie gerade in diesen Gruppen mit CDK4-6-Hemmer vor Therapie oder einem spezifischen molekularbiologischen Muster war. Und die Daten, die nun vorgestellt wurden, zeigen, dass konsistente Ergebnisse erzielt werden können, unabhängig davon, ob die Patienten bereits in der ersten Behandlungslinie einen CDK4-6-Hemmer erhalten haben. Das heißt, dass der Vorteil im Lunestrant und Abemaciclib auch in dieser Gruppe ausgeprägt ist. Wobei man sagen muss, dass natürlich die überwiegende Mehrheit der Patientinnen, die einen CDK4-6-Hemmer in der ersten Behandlungslinie erhalten hatten, Palbociclib erhalten haben. Numerisch längeres PFS besteht bei den Patientinnen, deren Tumore eine ESR1-Mutation aufweisen. Und interessant auch und klinisch relevant, dass die Aktivität auch bei den Patientinnen, bei denen im Tumor eine Komutation von ESR1 und PIK3CA besteht, dass auch hier die Aktivität erhalten ist, dass wir ein langes medianes PFS in dieser Gruppe jenseits der 10 Monate sehen, was klinisch relevant ist, denn wir wissen ja, dass gerade die PIK3CA-Mutation mit einer schlechteren Aktivität einer endokrinen Therapie assoziiert ist.
Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Also es waren nicht nur Patientinnen eingeschlossen mit einer ESR1-Mutation?
Nein, in EMBA-3 konnten Patientinnen eingeschlossen werden, unabhängig von der ESR1-Mutation. Und deshalb war es sehr wichtig zu sehen, wie sieht das Ergebnis gerade in diesen Subgruppen aus. Und in der Kohorte der Patientinnen mit ESR1-Mutation war tatsächlich das numerisch längste mediane PFS hier in der Second Line zu sehen.
Und wie wurden diese spannenden Daten dann beim ESMO Breast bzw. in der Fachwelt diskutiert? Was heißt das für die mögliche klinische Anwendung?
Ja, die Substanz ist noch nicht verfügbar, das ist ein Problem. Aber unabhängig davon sind das ganz relevante Daten. Wir wissen, dass für endokrine Monotherapie nach fortschreitender Erkrankung auf einen CDK4-6-Hemmer eine primäre Resistenz bei rund der Hälfte der Patientinnen oder mehr als der Hälfte der Patientinnen zu erwarten ist. Wir wissen, dass bei Vorliegen einer ESR1-Mutation orale SERDs als Monotherapie zwar deutlich besser als eine endokrine Standardtherapie sind, aber dass auch hier bei rund der Hälfte der Patientinnen ein frühes Fortschreiten der Erkrankung auftritt. Und natürlich versuchen wir, diese Gruppe zu verkleinern, das heißt, den Anteil der Patientinnen zu reduzieren, bei denen es zu einem frühen Progress unter der zweiten Behandlungslinie kommt. Und das wird letztlich durch Kombinationen endokriner Therapie mit zielgerichteter Therapie zu erreichen sein. Ein Ansatz, der ist natürlich hier im Lunestrant plus Abemaciclib. Auch andere Studien in dieser Situation laufen, etwa Elacestrant plus der mTOR-Inhibitor Everolimus. Das sollen nur einzelne Beispiele sein, wohin dieser Weg geht. Und hier werden noch weitere spannende Studiendaten zu erwarten sein. Generell würde ich vermuten, und das ist das, was die klinische Relevanz zeigt, dass eine Zweitlinientherapie mit einer Kombination aus einem oralen SERD und einer zielgerichteten Substanz wohl in Zukunft der Standard werden wird.
Würden Sie noch prognostizieren zur Zulassung von dieser Kombination, die in EMBA-3 getestet wurde?
Und wir müssen sicherlich abwarten, wie die Zulassungsbehörden, also sowohl FDA und EMA, die Daten bewerten. Letztlich hoffe ich, dass wir solche Kombinationstherapien in absehbarer Zeit zur Verfügung haben, damit mehr Patientinnen eben von einer endokrinbasierten Zweitlinientherapie noch besser profitieren können.
Angesichts der Diskussion um CDK4/6-Inhibitoren und ihre Wirksamkeit nach CDK4/6-Inhibitor, gibt es neue Daten zur Prädiktion?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und am ESMO Breast wurden ja Daten aus der Post-Nach-Studie vorgestellt, wo versucht wurde zu evaluieren, ob bestimmte genetische Alterationen im Tumor mit einer bevorzugten Aktivität von endokriner Therapie und CDK4/6-Hämmer nach CDK4/6-Hämmer assoziiert wurden. Ganz kurz zum Ausholen, Post-Nach, das war eine prospektiv randomisierte Phase-3-Studie und bei Patientinnen, deren Erkrankung nach endokriner Therapie und einem CDK4/6-Hämmer pro Gradient war, erfolgte eine Randomisierung entweder zu Abemaciclib, also wiederum einem CDK4/6-Hämmer und dem intramuskulären SERD Fulvestrant oder Placebo und Fulvestrant. Und nun wurde geschaut, ob mittels CT-DNA gemessen, Alterationen PIK3CA, ESR1, AKT und PTEN, ob diese Alterationen einen spezifischen prädiktiven Wert aufweisen. Und das Bild, das entsteht, ist, dass unabhängig davon, ob eine ESR1 oder eine PIK3CA-Mutation vorliegt, also Mutationen, von denen wir wissen, dass sie mit einer relativen Resistenz gegenüber endokrinen Therapie assoziiert sind, dass hier jeweils der Benefit für die Kombinationstherapie erhalten bleibt, auch wenn ich vermuten würde, dass in absoluten Zahlen das mediane PFS in den Gruppen bei Patientinnen mit Mutation PIK3CA oder ESR1 kürzer ist. Bei AKT- oder PTEN-Alterationen sah es tatsächlich so aus, als wäre der Benefit für die Kombination gering, aber da muss man sagen, dass das sehr kleine Fallzahlen sind, sodass das derzeit keinen zusätzlichen, wesentlichen Wissensstand bietet, der uns helfen kann, optimal zu charakterisieren, welche Patientin am meisten von der Kombination aus Abemaciclib und Fulvestrant profitiert. In meinem klinischen Alltag sieht die Situation aber vielleicht ein bisschen anders aus. Üblicherweise verwenden wir diese Kombination aus endokriner Therapie und CDK4/6-Hämmer nach CDK4/6-Hämmer bei den Patientinnen, die keine zusätzlichen spezifischen genetischen Therapieziele aufweisen. Das heißt, wenn also eine Situation vorliegt, dass der Tumor ESR1, PIK3CA, AKT bzw. PTEN Wildtype ist. Bei den Tumoren, wo spezifische Therapieziele vorliegen, versuchen wir eher spezifisch zu behandeln, also bei ESR1-Mutationen mit einem oralen SERD, bei PIK3CA, AKT oder PTEN-Mutationen eher mit Capivasertib. Das heißt, spannende Daten sicherlich, aber zum jetzigen Zeitpunkt nur eine eingeschränkte klinische Relevanz.
Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir ja schon ausführlich gesprochen über die möglichen Sequenztherapien nach CDK4/6-Inhibitoren beim metastasierten Brustkrebs. Jetzt würde ich gerne nochmal in eine ganz andere Situation gehen, eben beim frühen Brustkrebs, und denke hier vor allen Dingen auch an junge Patientinnen mit hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen Brustkrebs. Die Frage ist, gibt es hier was Neues zu Wirksamkeit und Sicherheit? Weil diese Patientinnen brauchen ja auch eine gute Therapie.
Ja, da haben Sie ganz recht. Gerade bei jungen Patientinnen kann die optimale Therapie eine Herausforderung darstellen. Wir wissen, dass bei Patientinnen, die 40 Jahre oder jünger sind, häufig aggressivere Erkrankungsverläufe vorliegen bzw. eine aggressivere Erkrankungsbiologie. Und wir wissen, dass diese Patientinnen ja auch von intensivierten endokrinen Therapie profitieren, also von ovareller Funktionsunterdrückung plus einem Aromatasehemmer gegenüber Tamoxifen. Und dass das aber natürlich auch mit einer ausgeprägteren Toxizität, also mit mehr Nebenwirkungen durch die vorzeitige Menopause assoziiert ist. Natürlich ist es auch interessant zu sehen, ob diese Patientinnen im gleichen Ausmaß von der Addition eines CDK4/6-Hemmers zur endokrinen Therapie bei Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rückfallsrisiko assoziiert sind. Und da haben wir hier im ESMO Breast-Daten der Monarch-E-Studie gesehen. Monarch-E, das war eine dieser großen prospektiv randomisierten Phase-3-Studien, die die additive Therapie mit einem CDK4/6-Hemmer zur endokrinen Therapie mit endokriner Therapie alleine bei Patienten mit erhöhtem Rückfallsrisiko evaluiert hat. Und hier waren rund 15% der Patientinnen 40 Jahre oder jünger. Und man hat gesehen, dass in dieser Gruppe der Patientinnen vergleichbarer Effekt mit der Gesamtpopulation bestanden hat. Wenn, dann war dieser Benefit für die Addition von Abemaciclib zur endokrinen Therapie numerisch sogar größer. Und wir haben gesehen, dass bei diesen Patientinnen weniger Therapieabbrüche zu verzeichnen waren. Also ganz wesentliche Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit einer additiven CDK4/6-Hämmertherapie bei jungen Patientinnen mit hohem Rückfallsrisiko unterstreichen und damit den Stellenwert dieser Therapiestrategie unterstreichen. Und ganz ähnliche Daten, die haben wir auch mit Ribociclib aus der Nathalie-Studie am ASCO 2025 in Chicago gesehen.
Jetzt haben wir einen ganz breiten Rahmen gespannt heute, Herr Professor Bartsch. Was davon ist wirklich für Ihre KollegInnen wichtig zu wissen?
Einen wesentlichen Punkt, den haben Sie ja schon selbst genannt, liebe Frau Ritter, und das ist, dass in der Erstlinientherapie für die überwiegende Mehrheit unserer Patientinnen die endokrine Therapie in Kombination mit einem CDK4/6-Hemmer bei hormonrezeptorpositiver, HER2-negativer metastasierter Erkrankung der Standard ist. Nach fortschreitender Erkrankung, da haben wir zunehmend neue Behandlungsoptionen, wie etwa die oralen SERDs, wie der Aktinhibitor Capivasertib oder Zukunft auch der PIK3CA-Inhibitor Inavolisib, und weitere neue Substanzen kommen in diesem Setting. Und da hilft uns jetzt die molekularbiologische Analyse der Tumore weiter, um neben klinischen Faktoren auch anhand der Molekularbiologie, also der Grundeigenschaften der Tumorzellen, die optimale Therapiestrategie für unsere Patientinnen auswählen zu können. Und das, was wir da wissen müssen, das ist der ESA1-Mutationsstatus. Da geht es um PIK3CA-AKT und PTEN-Alterationen, natürlich der Keimbahn-Brecker-Mutationsstatus. Und dann gibt es einzelne spezielle Situationen, die in dieser Situation vielleicht auch eine Rolle spielen können, auch wenn sie jetzt nicht als klassischer Standard angesehen werden können, etwa RP2-Mutationsstatus. Wir wissen gerade bei lobulären Karzinomen, dass unter Therapie eine RP2-Mutation als Resistenzmechanismus auftreten kann. Auch bei Keimbahn-PALB2-Mutation besteht die Chance auf Aktivität von PARP-Inhibitoren, und im Einzelfall kann auch eine somatische Brecker-Mutation, auch wenn das ein sehr seltenes Ereignis ist, hier eine Rolle spielen. Also da gibt es eine Reihe von molekularbiologischen Eigenschaften der Tumorzellen, zum Teil auch aus der Keimbahn, die wir in dieser Situation wissen sollten, um eine optimale Therapie auswählen zu können. Wir haben auch wieder Daten gesehen, dass die CDK4/6-Hämmer im adjuvanten Setting bei hohem Rückfallsrisiko auch bei jungen Patientinnen sicher und wirksam sind. Also gerade in dieser Population besteht ein großer Vorteil für die Addition dieser Therapie bei hohem Rückfallsrisiko, und diese Patientinnen haben dementsprechend einen großen Benefit von der Behandlung.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Bartsch, für diese super Zusammenfassung und dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern diese aktuellen Daten vom ESMO Breast mitgebracht haben und so super in den bisherigen klinischen Zusammenhang gestellt haben. Danke fürs Dabeisein.
Ja, danke Ihnen für die Einladung und die Diskussion.
Dieser Podcast mit Professor Dr. Rupert Bartsch wurde am 11. Juni 2025 aufgezeichnet. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein, und ich bedanke mich auch noch bei der Firma Eli Lilly GmbH für die Unterstützung bei dieser Folge. Und damit sage ich auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, Carola Göring.
Hörgang exklusiv, der Expertenpodcast von Springer Medizin.